Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Susanne Daubner.
Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Es soll Menschen geben, die morgens im schönsten Sonnenaufgangslicht extra zu ihr kommen, um das perfekte Foto zu machen. Von der blauen Moschee direkt an der Außenalster in Hamburg. Allerdings, heute Morgen nach Sonnenaufgang waren es hunderte Polizisten, die das berühmte Gebetshaus B und vor allem durch suchten. Ihr Betreiber, das Islamische Zentrum Hamburg, war kurz zuvor vom Bundesinnenministerium verboten worden. Ein Verbot, das hierzulande schon lange gefordert wird, aus Sicht vieler deutlich zu lange. Für eine Organisation, die bundesweit aktiv ist und als wichtiges Propagandazentrum Irans in Deutschland gilt. Als erste Reaktion hat Teheran den deutschen Botschafter einbestellt. Benedikt Schäper.
BIM kann die Nachricht auch Stunden später kaum glauben. Das Islamische Zentrum Hamburg geschlossen. Die Vereinigung verboten. Jahrelang hatte sich die Exil-Iranerin gemeinsam mit anderen dafür engagiert.
Wir sind sehr erleichtert. Es ging immer eine große Gefahr von diesem Islamischen Zentrum aus. Freunde von uns sind bedroht worden, Freunde von uns sind angefahren worden. Und es ist eine sehr große Erleichterung, dass irgendwo jetzt auch Schluss ist mit diesem Extremismus.
Stunden zuvor. Ein Großeinsatz der Polizei. Dutzende Beamte stürmen morgens um 6 die blaue Moschee an der Alster, rücken an mit Flex und Kettensäge. Ihr Ziel, das Verbot der extremistischen Einrichtung vollstrecken, das Gebäude beschlagnahmen und weitere Beweise sichern. Razzien neben dem Hauptsitz auch in 30 weiteren Objekten der Hansestadt. Die Schließung des IZH für Iran-Experten wie Ulrike Becker längst überfällig.
Das IZH ist keine religiöse Einrichtung, sondern eine große Gefahr für die innere Sicherheit. Es ist ein Organ sozusagen der Islamischen Republik Iran. Von hier aus wurde die islamistische Ideologie der Islamischen Republik Iran verbreitet.
Der heutige Schlag des Staates, Teil einer bundesweit orchestrierten Aktion. In 7 weiteren Bundesländern durchsuchen Einsatzkräfte 20 Objekte. Vermögen wird beschlagnahmt, 3 weitere Moscheen geschlossen, 5 IZH-nahe Vereinigungen ebenfalls verboten. Denn laut Bundesinnenministerium richten sich das Islamische Zentrum und seine Teilorganisationen gegen die verfassungsmäßige Ordnung, gegen den Gedanken der Völkerverständigung und laufen den Strafgesetzen zuwider.
Deshalb wenden wir eins der schärfsten Schwerter unseres Rechts an, ein Verbot dieser Organisation. Das ist ein weiterer konsequenter Schritt gegen islamistischen Extremismus.
Das IZH, bereits seit 1993 im Fokus des Verfassungsschutzes, der den Verein als islamistisch einstuft. Viele Exil-Iraner, aber auch jüdische Bürger fordern über Jahre die Schließung. Trotzdem umfasst 2012 Hamburgs Staatsvertrag mit muslimischen Verbänden auch das IZH. Die Ziele damals: eine rechtliche Integration, Verfassungstreue und mehr Kommunikation. Doch die Moschee blieb Anlaufpunkt für Extremisten.
Es war eine Drehscheibe für Terroristen und Anhänger der Hisbollah und Agenten des Regimes, die Anschläge in Europa verüben wollten.
Doch erst eine Razzia im vergangenen November liefert offenbar die nötigen Beweise, um die hohen Hürden eines Verbots zu nehmen. BIM hat trotz der Schließung nun allerdings neue Sorgen. Teherans Antwort.
Wir fürchten uns natürlich vor Racheaktionen des Regimes. Und was wir gehört haben, ist, dass das islamische Regime speziell Gruppen ausbildet und sie nach Europa entsenden will, um eben halt Racheaktionen durchzuführen auf europäischem Boden.
Das Islamische Zentrum Hamburg war für eine Stellungnahme heute nicht zu erreichen.
Über Sorgen, Bedrohungen und die Bedeutung dieses Verbots durch das Innenministerium konnte ich am Abend mit dem Außenpolitiker und FDP-Generalsekretär Bijan Jirsarai sprechen, der in Teheran geboren wurde und mit 11 Jahren nach Deutschland kam. Guten Abend, Herr Jirsarai.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Es gibt jetzt bei einigen ernsthafte Sorgen vor Racheaktionen von iranischer Seite, haben wir gerade gehört. Haben Sie diese Sorge auch?
Ja, in der Tat, denn Ereignisse werden in Teheran sehr sorgfältig geprüft und beobachtet. Und dieses Regime ist schon in der Vergangenheit im Ausland, sowohl in Europa als auch außerhalb Europas, sehr aktiv gewesen, wenn es darum ging, auch vor allem politische Gegner mundtot zu machen oder zu bedrohen. Von daher halte ich das für außerordentlich oder zumindest für sehr wahrscheinlich, dass auch hier Aktivitäten dieser Art geprüft werden und auch hinterher vollzogen werden.
Mhm. Welche Gefahr ging dann konkret aus Ihrer Sicht vom Islamischen Zentrum in Hamburg aus?
Im Iran, da muss man ein paar Schritte zurückgehen. Im Iran hat es 1979 eine Revolution gegeben. Und diese Revolution verfolgte im Wesentlichen drei wesentliche Ziele. Und diese Ziele haben ja die damaligen, vor allem die Islamisten, die die Macht bekommen haben, versucht zu erreichen. Zunächst einmal die Machtergreifung, die vollständige Machtergreifung im Iran. Zweitens die Vernichtung Israels als Staat. Und drittens Export der islamischen Revolution. Und genau an dieser Stelle kommt dieses Zentrum ins Spiel. Dieses Zentrum fungiert im Grunde genommen als Außenstelle der Islamischen Republik. Das heißt, die Ideologie der Islamischen Revolution wird durch diese Außenstelle vorangebracht. Aber auch Aktivitäten wie beispielsweise Spionage, Bedrohung oder auch Beobachtung von politischen Gegnern, all diese Dinge sind über dieses Zentrum in den letzten Jahren, Jahrzehnte beinahe, würde ich sagen, organisiert worden. Und es gibt Experten, Expertinnen und Experten, die sogar sagen, dass dieses Zentrum weitaus wichtiger gewesen ist als die iranische Botschaft in Deutschland.
Mhm. Kommt dieses Verbot viel zu spät?
Ich bin sehr dankbar, dass dieses Verbot jetzt da ist. Allerdings habe auch ich viel früher, vor einigen Jahren, bereits schon in der letzten Wahlperiode, gibt es auch Leute übrigens, die schon seit beinahe 10 Jahren, 15 Jahren uns erzählen, dass diese Organisation und vor allem dieses Zentrum sehr eng mit dem Iran kooperiert. Das ist im Wesentlichen leider ignoriert worden. Hier hat man lange das politisch hingenommen, aber jetzt ist es passiert und das ist die Hauptsache. Über viele Jahre ist sowohl der Iran, die Islamische Republik, politisch sehr naiv betrachtet worden. Und der Kampf gegen Islamismus insgesamt wird jetzt in Deutschland sehr entschlossen geführt. Aber das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Diese Organisation, dieses Zentrum wird im Grunde genommen seit Mitte der 90er Jahre, also seit 1994, 95, schon vom Verfassungsschutz beobachtet. Und die Erkenntnisse, dass dieses Zentrum sehr eng mit der Islamischen Republik arbeitet, im Grunde genommen die Ideologie der Islamischen Republik verbreitet, das ist im Grunde genommen schon seit Ende der 90er Jahre bekannt. Aber wie gesagt, besser spät als nie.
Könnte man, wenn Sie entschlossen sagen, von einer Zeitenwende im politischen Umgang mit dem Iran sprechen, nachdem die Bundesregierung viel zu lange weggeschaut hat?
In der Tat haben frühere Bundesregierungen einen sehr naiven Umgang gehabt mit dem Iran. Und das hat vor allem einen Grund gehabt, die europäischen Staaten, das ist ja nicht nur Deutschland allein, die europäischen Staaten haben über viele Jahre geglaubt, allein mit dem sogenannten Atomabkommen im Grunde genommen mit Iran Diplomatie betreiben zu können. Und durch diese Fokussierung auf das Atomabkommen hat man vergessen, was daneben passiert, nämlich dass eklatante Menschenrechtsverletzungen im Iran stattfinden, dass der iranische Staat den Nahen und Mittleren Osten im Grunde genommen destabilisiert und parallel dazu auch noch ein Raketenprogramm aufbaut. All diese Dinge sind ignoriert worden, sondern man hat im Prinzip geglaubt und gehofft, dass man in irgendeiner Form diplomatisch mit dem Iran klarkommt. Und ich bin sehr froh, dass dieses Denken vorbei ist, denn der Iran ist nicht an direkten diplomatischen Beziehungen interessiert und wenn ja, dann nur unter iranischen Bedingungen. Und es ist so, dass wir in den letzten zwei Jahren ja auch eklatante Menschenrechtsverletzungen im Iran erlebt haben. Und ich finde, da darf Deutschland, ein Land wie Deutschland und vor allem, da darf die Europäische Union nicht schweigen.
Na, was wäre denn jetzt die konkrete, direkte Aufgabe für die deutsche Außenpolitik?
Na, die konkrete Aufgabe ist, ganz genau hinzuschauen, was im Nahen und Mittleren Osten passiert. Ich meine, das ist ja nicht irgendeine Region, das ist vor der Haustür Europas. Und die Probleme, die dort existieren, die Konflikte, die dort existieren, wir können nicht so tun oder nicht sagen, das geht uns nicht an. Denn diese Dinge kommen ja irgendwann mal auch zu uns. Die Probleme, die existieren, kommen auch irgendwann mal zu uns nach Europa oder nach Deutschland. Deswegen ist es notwendig, hier klarzumachen, dass dieses Regime beinahe die Mutter aller Konflikte im Nahen und Mittleren Osten ist. Und vor allem, dass dieses Regime dazu beiträgt, dass im Nahen und Mittleren Osten Kriege und Konflikte existieren. Und hier ist meine konkrete Erwartungshaltung auch gegenüber der Europäischen Union, dass man beispielsweise auch die Dinge so nennt, wie sie nun mal auch sind. Zum Beispiel, dass man die sogenannten Revolutionswächter auf die Liste der EU-Terrororganisationen setzt, das wäre ein sehr wichtiger Schritt. Aber allein mit dem heutigen Tag, und das darf man auch noch mal extra hier betonen, das ist schon ein Riesenerfolg. Bin mir darüber im Klaren, dass auf der Gegenseite schon, also beziehungsweise in Teheran auch Gegenmaßnahmen vorbereitet werden, diplomatische Maßnahmen, politische Maßnahmen vorbereitet werden. Aber das allein ist schon ein Riesenerfolg. Das hat sehr lange gedauert, aber es ist gut, dass das jetzt endlich da ist.
Sagt der FDP-Generalsekretär und Außenpolitiker Bijan Jirsaray. Danke fürs Gespräch, danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Was bringt das Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg? Dazu hat unsere langjährige Iran-Korrespondentin Nathalie Amiri diese Meinung.
Die längst überfällige Schließung des IZH markiert heute einen Wendepunkt in der deutschen Iran-Politik. Ein richtiger Kurswechsel. Denn bislang hat die Islamische Republik von der Bundesregierung, unabhängig welche Partei gerade regiert hat, für ihren gefährlichen islamistischen, demokratieverachtenden Kurs kaum Konsequenzen zu spüren bekommen. Das nannte man dann kritischen Dialog. Weder als der Geheimdienst des Regimes der Islamischen Republik mitten in Berlin 4 kurdische Exilpolitiker töten ließ, noch als das Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Jamshid Chalmacht ausgesprochen wurde, noch für all die Terroranschläge und Finanzierungen des Regimes in Nahost, deren Folgen wir hier deutlich zu spüren bekommen. Jahrelang hat die Islamische Republik mit ihren Tricks und Täuschungen die Bundesregierung an der Nase herumgeführt. Und jetzt ist Schluss damit. Die Bundesregierung hat einen wichtigen Schritt unternommen. Wird sie diesen neuen Kurs konsequent fortsetzen? Es wäre wichtig für die Glaubwürdigkeit, auch in Teheran. Folgen könnte jetzt die Listung der Islamischen Revolutionsgarden in Brüssel als Terrororganisation. Dafür setzt sich die Bundesregierung wohl bereits bei ihren EU-Partnern ein. Eine Sache noch. Es wäre naiv, davon auszugehen, dass mit der Schließung des IZH jetzt die Spione der Islamischen Republik hier nicht mehr agieren würden. Sie waren und sind nicht nur in Hamburg. Das bedeutet viel Arbeit. Trotzdem bin ich heute zuversichtlich, denn dieser erste Ansatz einer konsequenten deutschen Politik dem islamischen Regime in Teheran gegenüber halte ich für eine gute Vision für eine Zukunft in unruhigen Zeiten.
Die Meinung von Nathalie Amiri. In den USA bestimmen die News über den Wahlkampf zwischen Donald Trump und Kamala Harris die Schlagzeilen. Und wenn der israelische Ministerpräsident Netanyahu jetzt in den USA ist, dann ist das natürlich auch Wahlkampf. Erst recht, wenn er wie heute Abend in Washington vor beiden Häusern des Kongresses redet, auf Einladung der Republikaner wohlbemerkt. Und sehr zum Unwillen vieler Demokraten, die Netanyahus Vorgehen im Gazakrieg scharf kritisieren. Dazu fand auch Präsident Biden schon klare Worte. Über Proteste im Saal und auf der Straße berichtet Torben Börgers.
Der Empfang ist freundlich, zumindest auf einer Seite des Parlaments. Minutenlang applaudieren die Abgeordneten und Senatoren im US-Kongress ihren Ehrengast. Es ist der 4. Besuch des israelischen Ministerpräsidenten. Damit ist Benjamin Netanyahu neuer Rekordhalter. Gleich zu Beginn seiner Rede richtet er einen leidenschaftlichen Appell an die USA. Die Welt stehe an einem Scheideweg. Die Bedrohung durch den Iran sei der Kampf zwischen Barbarei und Zivilisation. Damit die Kräfte der Zivilisation triumphieren können, müssen Israel und Amerika zusammenstehen. Netanyahu verspricht die Freilassung der in Gaza verbliebenen Geiseln. Die Verantwortung für das Leid der dort lebenden Palästinenser weist er zurück. Wenn die Palästinenser im Gazastreifen nicht genug Lebensmittel bekommen, dann nicht, weil Israel sie blockiert, sondern weil die Hamas sie stiehlt. Viele Demokraten halten den Besuch von Netanyahu für das falsche Signal. Rund 60 Abgeordnete bleiben seinem Auftritt im Kongress aus Protest fern. Statt seiner Rede beizuwohnen, treffen sie sich mit Angehörigen amerikanischer Geiseln, die in Gaza festgehalten werden. Präsident Biden hat der sicheren Rückkehr aller Geiseln Vorrang eingeräumt. Premierminister Netanyahu hat dies nicht getan. Er stellt sein eigenes politisches Überleben über die Interessen des israelischen Volkes und der amerikanischen Bürger. Treibende Kraft hinter der Einladung von Netanyahu war Mike Johnson, republikanischer Sprecher des Repräsentantenhauses. Er stärkt seinem Gast demonstrativ den Rücken. Unser lieber Verbündeter kämpft um seine Existenz. Und dieser Kampf erstreckt sich auf alle seine Grenzen. Heute und jeden Tag müssen wir Schulter an Schulter in diesem großen Kampf stehen. Seine Parteikollegen aus dem Senat üben derweil scharfe Kritik an der US-Regierung. Vor allem Kamala Harris sende die falsche Botschaft, indem sie lieber Wahlkampf mache, als im Kongress zu erscheinen. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, wer ihn nicht willkommen geheißen hat, nämlich Vizepräsidentin Kamala Harris. Und wer seinen verfassungsmäßigen Pflichten nicht nachkommt, um seiner heutigen Rede beizuwohnen, Vizepräsidentin Kamala Harris. Draußen vor dem Kapitol schreien tausende Demonstranten ihre Wut in den Himmel über Washington. Es kommt zu mehreren Festnahmen. Netanyahu bekommt davon nicht viel mit. Morgen will er sich mit Joe Biden und Kamala Harris treffen. Am Freitag besucht er Donald Trump in Florida.
Gudrun Engel in Washington. Gudrun, wir haben es gerade gehört. Morgen wollen also auch Kamala Harris und Joe Biden Netanyahu treffen. Wie könnte Harris beim Thema Nahost eine Linie finden, die bei den demokratischen Wählern auf Zustimmung stößt?
Naja, sie macht das ganz klug im Moment, indem sie öffentlich zunächst mal ein bisschen auf Abstand geht, weil sie ja sagt, sie hat heute einen Wahlkampftermin in Texas, deswegen konnte sie nicht bei der Rede gerade im Kongress sein. Und sie hat auch schon rhetorisch sich deutlich schärfer gegenüber Israel geäußert, als Joe Biden das jemals getan hat. Aber politisch, da ist sie natürlich nach wie vor auf der Linie der Regierung. Sie ist die Vizepräsidentin, sie wird das auch noch ein halbes Jahr sein, deswegen wird sie Joe Biden da jetzt bei seiner Politik so nicht in den Rücken fallen. Mhm.
Joe Biden will seinen Rückzug von der erneuten Präsidentschaftskandidatur in einer Rede an die Nation heute Nacht näher erläutern. Was ist da zu erwarten?
Na, zunächst mal ein Lebenszeichen, denn was hier im Moment in den sozialen Medien und in rechten Netzwerken abgeht, das ist schon total wild. Da heißt es nämlich überall, Joe Biden sei längst tot. Der Hashtag mit der Todesnachricht hat es sogar in die Top-10-Meldungen sowohl bei X als auch in anderen sozialen Netzwerken geschafft. Das heißt, als erstes wird er einmal vor die Kameras treten, um den Leuten zu beweisen, dass er immer noch am Leben ist. Und dann, klar, wird er erklären, was seine Beweggründe dazu waren, sich von der Kandidatur zurückzuziehen. Wir erwarten, dass er noch mal sagen wird, er will jetzt mit Vollgas die nächsten 6 Monate noch Präsident dieses Landes sein und das, was er angestoßen hat, zu Ende bringen. Ja, und dann erwarten wir natürlich auch einen deutlichen Push für Kamala Harris, die er ja unterstützt in ihrer Kandidatur. Das heißt, er wird sich noch mal klar hinter sie stellen und den Leuten auch erklären, warum es eine gute Idee wäre, sich für Kamala Harris zu entscheiden.
Gudrun Engel, vielen Dank nach Washington für deine Einschätzung. Dankeschön. Unser Nachrichtenkanal Tagesschau 24 überträgt die Rede des US-Präsidenten um 2 Uhr in der Nacht dann live. Ja, er war schon in der Natur, konnte den Blick in die Ferne schweifen lassen, weit weg von der Bundespolitik beim Besuch der Gebirgsjäger im Berchtesgadener Land gestern. Heute musste Olaf Scholz kurz vorm Urlaub doch noch mal zurück in die Hauptstadt zur großen Sommerpressekonferenz. Klingt schon aufgrund des Namens nach einer luftig leichten Übung. Kam aber themenschwer daher. Die SPD im Umfragentiefflug, die Ampel als Auslaufmodell, der Kanzler aus Sicht vieler ebenso und dann auch das Ausland. Trubel in den USA, Krieg in der Ukraine und in Gaza. Tja, und was machte Scholz kurz vor Sommerdienstschluss? Er war einfach ganz er selbst, auch am Abend dann im Saarland. Nicole Kronert.
Saarbrücken am Abend. Der Kanzler ist da im Bürgerdialog. Heißt für ihn unbequeme Themen.
Es ist tatsächlich nicht mehr fair, für was man arbeiten geht. Wir erleben ganz oft, dass die Bürgergeld empfangen, eigentlich gar nicht arbeiten wollen.
Das Bürgergeld, ein Reizwort für viele.
Ich glaube, da soll man nicht drum rumreden. Unsere Gesellschaft ist auf Arbeit aufgebaut. Ich will, dass man arbeitet. Das ist die Moral, die uns zusammenhält. Und da kann sich jeder darauf verlassen. Das ist meine Haltung.
Überzeugungsarbeit. Die Stimmung im Land könnte gerade besser sein. 6 Stunden zuvor in Berlin. Scholz will eine Bilanz ziehen, wie das Jahr gelaufen ist. Gleich die erste Frage. Will er es nicht wie US-Präsident Biden machen, auf die Kanzlerkandidatur im kommenden Jahr einfach verzichten?
Danke für die überaus nette und freundliche Frage.
Immer gerne.
Das ist so, dass immer wieder gerne, nicht? Ja, genau. Und nein, die SPD ist eine sehr geschlossene Partei. Wir sind alle fest entschlossen, gemeinsam in den nächsten Bundestagswahlkampf zu ziehen und zu gewinnen. Und ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden.
Schlechte Umfragewerte für die SPD, auch für ihn als Kanzler, ihm doch egal.
Meine Überzeugung ist, dass wir, wenn es wieder zu Wahlen kommt, für den Deutschen Bundestag die Sache gedreht bekommen haben werden.
Was nicht gut lief, gut verkaufen. Der Job des Kanzlers. Der größte Konflikt im vergangenen Jahr, der Streit über den Haushalt. Nicht der Job des Kanzlers, das zu lösen, sondern Aufgabe des Finanzministers, heißt es immer wieder aus der SPD. Der Kanzler findet aber:
Die Zeiten sind auch ungewöhnlich und wir müssen die Dinge hinbekommen. Und vielleicht darf ich das sagen, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch.
Innen, aber auch außenpolitisch führen, beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Kurs hart bleiben, betont Scholz. Zum US-Wahlkampf bleibt er schmallippig. Eine Antwort, warum er Trump nicht nach dem Attentat angerufen habe, gibt er nicht. Aber er spricht über seine Erfahrung mit US-Kandidatin Harris.
Das ist eine kompetente und erfahrene Politikerin, die genau weiß, was sie tut.
90 Minuten erklärt sich Olaf Scholz, Kanzlerbiograf Lars Haider, über Scholz' Taktik.
Er hat die Hoffnung, dass er gewinnen kann, so wie damals, weil ihn alle unterschätzt haben, weil irgendetwas passiert, womit man jetzt noch nicht rechnet. Und hätten wir heute vor 2 Wochen über Donald Trump und Joe Biden gesprochen, wäre das Gespräch ein völlig anderes gewesen. Es kann unglaublich viel passieren. Und ich glaube, so ein bisschen hofft er darauf, dass irgendetwas passiert, was die Stimmung zu seinen Gunsten noch mal dreht.
Kanzler Scholz diskutiert noch weiter mit den Saarländern, kurz vor seinem Sommerurlaub. Vielleicht dreht sich ja noch die Stimmung im Land.
Ja, und hier passiert jetzt auch was. Wir machen weiter mit Nachrichten vom Tage und die hat jetzt Susanne.
Die Bundesregierung hat einige Änderungen bei der Einkommenssteuer auf den Weg gebracht. Wenn Bundestag und Bundesrat zustimmen, sollen die Grundfreibeträge und die Kinderfreibeträge erhöht werden. Außerdem ist geplant, für Ehepartner und Lebenspartnerschaften die Steuerklassen 3 und 5 abzuschaffen. Dadurch soll die Belastung gleichmäßiger auf die Partner verteilt werden. Das umstrittene Ehegattensplitting hat damit nichts zu tun und bleibt unverändert. Außerdem hat das Kabinett eine Importstrategie für Wasserstoff beschlossen. Das Ziel ist, dass Industrie und Wirtschaft in gut 20 Jahren klimaneutral produzieren können. Dafür muss Wasserstoff mit Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt werden, etwa aus Windkraft. Weil Deutschland dafür nicht genug Kapazitäten hat, sollen 2/3 des Wasserstoffs aus anderen Ländern importiert werden. Die EU-Kommission hat ihren jährlichen Bericht zur Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten vorgelegt. Gerügt wird erneut Ungarn, weshalb bereits Fördergelder in Milliardenhöhe eingefroren wurden. Kritik gibt es auch an Italien. Die Kommission sieht die Pressefreiheit bedroht, weil die Regierung von Ministerpräsidentin Meloni Führungspositionen beim öffentlich-rechtlichen Sender RAI umbesetzt und das Budget gekürzt hat. Am Flughafen Köln-Bonn haben am Morgen Demonstranten den Betrieb gestört. Sie durchschnitten einen Zaun und klebten sich auf einer Rollbahn fest. Der Flugverkehr war mehr als 3 Stunden lang unterbrochen. Die Demonstranten forderten, bis zum Jahr 2030 aus Öl, Gas und Kohle auszusteigen. Sie kündigten weitere Aktionen an. China könnte in diesem Jahr erstmals mehr Autos nach Europa exportieren, als es von dort importiert, schätzten die Autofachleute der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC. Das liegt vor allem an E-Autos und Plug-in-Hybriden. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne.
Chinas Autohersteller haben in den vergangenen Jahren in China einen riesigen Binnenmarkt für die E-Mobilität geschaffen, dank staatlicher Hilfen. Damit steigt auch weltweit der Marktanteil. Viel schwieriger ist es für die amerikanischen und europäischen Hersteller, die parallel zum Umbau der Verbrennertechnologie die E-Mobilität teuer einleiten mussten. Dabei schaffen sie es nach einer Studie der Unternehmensberatung PwC nicht, ihre Marktanteile in China zu vergrößern. Dies gilt insbesondere auch für E-Autos. Sowohl der E-Hersteller Tesla als auch Porsche haben zunehmend Probleme, ihre E-Fahrzeuge an die Kunden zu bringen. Nicht nur in China, auch hierzulande. Das gelingt häufig nur mit Rabatten, was die Gewinne drückt.
Paris, die Stadt mit dem weltweit wohl höchsten Romantikfaktor, aber in den kommenden Wochen vielleicht doch nicht ganz der ideale Ort für Heiratsanträge und andere Liebesbekundungen. Denn Paris gleicht kurz vor dem offiziellen Olympiabeginn am Freitag einer Festung mit mehr als viermal so vielen Sicherheitskräften wie Athleten. Bei der höchsten Terrorwarnstufe, die Frankreich ausgerufen hat, geht für viele eben auch der letzte Funken Romantik flöten. Ausgeglichen werden könnte der Mangel, im besten Fall mit gefühligen Geschichten aus der wunderbaren Welt des Sports. Die Pariser nehmen es noch gelassen. C'est la vie. Friederike Hofmann.
Ein Checkpoint mitten in der Pariser Innenstadt. Ohne vorab beantragten QR-Code kommt hier keiner durch. Da hilft auch keine Diskussion.
Saint-Michel? C'est une abomination.
Es ist ein Albtraum. Diese Touristinnen haben keinen QR-Code und werden abgewiesen. Und so wie David sind auch viele Pariser überrascht. Seit einer Stunde irre ich hier rum. Seit einer Stunde. Alles ist blockiert. Es ist eine gigantische Operation. Die Pariser Innenstadt rund um die Seine für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele abgeriegelt. 44.000 Gitter wurden aufgestellt. Reinkommt nur, wer hier wohnt, arbeitet oder eine Hotel- oder Restaurantbuchung hat und sich vorab registriert. In der Sicherheitszone gähnende Leere. Sylvie Mathias hat sogar Zeit, während der Arbeit zu lesen. Das ist sonst anders. Sie verkauft antiquarische Bücher an der Seine, eine der berühmten Bouquinist. Man hört die Vögel, das ist schön. Auch ohne Autos ist es angenehm, nur dass es keine Kunden gibt. Monatelang gab es Streit darüber, ob die Bouquinist während der Olympischen Spiele umziehen müssen, aus Sicherheitsgründen. Am Ende entschied der französische Präsident persönlich, dass die Stände bleiben. Aber jetzt haben die meisten zu, aus Mangel an Kunden. Ich bleibe, weil es so etwas noch nie gab und ich so etwas auch nie wieder erleben werde. Auf den Seine-Inseln, wo sich sonst Touristen drängeln, wirkt es jetzt wie auf dem Dorf und nicht wie in der Mitte einer Millionenstadt. Die meisten Läden sind geschlossen, außer das Restaurant Au Bougnat. Wirtin Stéphanie Louvrier will ihre Stammkunden nicht verprellen. Die Stammkunden sind ja die einzigen, die noch bleiben. Das sind Leute, die hier arbeiten. Touristen und Menschen aus anderen Vierteln kommen ohne Code ja nicht mehr hierhin. Stéphanies Umsatz um 60% eingebrochen. Eigentlich hatte sie gehofft, dass sie durch die Olympischen Spiele mehr Gäste hat. Klar wussten wir, dass es die Sicherheitsphase gibt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert. Insgesamt 9 Tage bleibt alles abgeriegelt. Doch trotz Einschränkungen und Sicherheitsbedenken wächst bei vielen in Paris auch die Vorfreude. Ich beschwere mich nicht. Sollte die Eröffnungsfeier schön werden, sind doch alle glücklich. Am Freitag werden hier am Fluss mehrere 100.000 Menschen bei der Eröffnungsfeier erwartet.
So, jetzt geht's darum, den richtigen Weg zu finden. Und dieser Mann, Robert Baden-Powell, der wusste, wo es lang geht. Der ehemalige General sollte Jungen für das britische Militär begeistern und gründete 1907 die Pfadfinder. Gruppen, deren Welt Abenteuer, Geschick und Durchhalten bis zum Schweißausbruch war. Die aber auch bald mehr waren als potenzielle Soldaten. Es geht bei den Pfadfindern ums draußen miteinander sein und sich gegenseitig helfen, egal ob eigentlich gerade Sofawetter ist. Paul Jens war mittendrin, als rund um Herrenberg in Baden-Württemberg Gitarre, Feuerholz und Schleifmaschine den Pfad säumten.
Sie machen fast alles von Hand. Am liebsten aus Holz und praktisch muss es sein. So wie man es von Pfadfindern eben kennt.
Wir bauen Schwedenstühle. Die kommen dann ans Lagerfeuer und dann kann man sich da drumherum sitzen.
Felix ist 16, Luna 17. Beide gehen noch zur Schule. Sie sind Teil der Rover, so heißt die Gruppe mit den ältesten Pfadfindern. Sie sollen sich möglichst selbstständig organisieren und lernen, ihre Aufgaben als Gemeinschaft zu lösen. Zum Beispiel eben Stühle bauen.
Dieses Handwerkliche, einfach selber Hand anzulegen und was zu bauen und danach zu sehen, was du gebaut hast, diesen Fortschritt zu sehen.
Luna und Felix sind schon als Kinder zu den Pfadfindern gekommen. Anfangs ging es vor allem um Spiel und Spaß in der Natur. Inzwischen ist aus der Gruppe ein Freundeskreis geworden, der auch zusammen verreist.
Wir haben jedes Jahr so eine coole Tour. Irgendwie letztes Jahr waren wir in Rumänien, dieses Jahr waren wir in Schottland. Also man erlebt viele Momente, die andere Teenager, sag ich mal, nicht erleben. weil wir mehr in der Natur sind, einfach draußen sind, für uns alleine. Und ja, ist einfach schön.
Einmal in der Woche treffen sie sich. Oft geht es raus in die Natur, so wie heute. Die meisten Herrenberger Pfadfinder sind im Hoodie unterwegs. Die klassische Pfadfinderkluft mit Hemd und Halstuch ist bei ihnen kein Muss. Anders als in vielen anderen Pfadfindergruppen gibt es auch keine strengen Hierarchien. Die Jugendlichen machen alles auf Augenhöhe.
Wenn man als Gruppe nicht funktioniert oder sich in der Gruppe nicht organisieren kann, dann kann man so Zelte oder so Aktionen nicht starten oder so Zelte aufbauen.
Jeder hat dann quasi seine eigene Aufgabe. Meistens kann jeder jedes. Oder wenn nicht, dann hilft man sich halt untereinander. Aber man bekommt es dann schon gemeinsam immer gut hin.
Und auch dieses Mal bekommen sie es gut hin. Nach einer halben Stunde steht das Zelt. Jetzt kommen auch die selbstgebauten Schwedenstühle zum Einsatz. Fehlt nur noch die Meisterprüfung, Feuer machen. Aber auch das klappt, trotz Regen. Schlechtes Wetter gibt es bei den Pfadfindern sowieso nicht. Für fast alles finden sie eine Lösung. Und deshalb machen sie das Feuer heute eben etwas versetzt unter der Zeltöffnung. Die Herrenberger gehören zur deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, einem katholischen Pfadfinderverband. Gläubig muss hier aber niemand sein, nur ein Herz für Mitmenschen, das ist ihnen wichtig. Vor ein paar Wochen haben die Pfadfinder hier für die Nachbarschaft einen Spielplatz mit Weidentunnel gebaut.
Weil ich gerne was für die Menschheit mache und auch einfach es wichtig finde, dass man für andere Leute und auch hauptsächlich für Kinder was gestaltet, vor allem Freizeitraum, damit sie auch rausgehen.
Am Lagerfeuer ist dann auch Zeit für ein paar Bilder auf Social Media. Denn Handys sind, auch das ist anders als bei den klassischen Pfadfindern, hier nicht verboten. Die Herrenberger gehen eben mit der Zeit. Wirklich wichtig ist den Jugendlichen aber etwas anderes.
Am Lagerfeuer passt es eigentlich ziemlich perfekt, weil man da auch mal zu zweit oder auch mit mehreren Leuten einfach über seine privaten Erlebnisse und seine Geschehnisse im Privaten reden kann auch.
Die Freundschaften und die gemeinsamen Abenteuer, das ist es, was die Pfadfinder hier so zusammenschweißt.
Man merkt auch, wenn einen über den Tag hin lieber an jemand anderen was betrügt, dann kann man den auch, also dann spricht man den auch abends manchmal darauf an und sagt, hey, was war los heute? Du warst ein bisschen nicht so gut aus und so.
Also man kann am Abend schon gut reflektieren über den Tag oder generell über die letzten Tage.
Aus der Pfadfindergruppe in Herrenberg ist ein Freundeskreis geworden, der füreinander einsteht.
So, jetzt haben wir zwar gerade gehört, Pfadfinder kennen kein schlechtes Wetter, wir aber schon, Carsten. Was haben wir denn zu erwarten?
Ich habe beides mitgebracht. Nicht schlechtes Wetter und, ich sag mal, nicht so schönes Wetter. Aber fangen wir mal mit den guten Seiten an. Heute Abend etwas, was wir in diesem Sommer bisher nicht allzu oft gesehen haben. Ein traumhafter Sonnenuntergang hier an der Ostseeküste vom Darßer Ort Richtung Nordosten, Richtung Sonnenuntergang und kaum eine Wolke zu sehen. Und übrigens kaum eine Wolke zu sehen ist eigentlich ein Stichwort, denn das passiert gerade aktuell zu dieser Stunde überall in Deutschland. Ist das ein Zeichen für die nächsten Tage? Jein. Morgen am Donnerstag, hier am Beispiel von Hannover, aber es gilt für die meisten Regionen, in Deutschland. Morgen erwarten wir noch einmal sehr viel Sonnenschein und dann gibt es diese Delle mit nur deutlich weniger Sonnenscheinstunden, 2, 3, 4 Stunden, bevor es zum Wochenbeginn wieder deutlich sonniger und auch sommerlich warm weitergeht. Was passiert hier? Da kommen Wolken, da kommt ein Tiefdruckgebiet, aber vor allem kommt wechselhaftes Wetter. Vor allem am Freitag und auch am Samstag erwarten wir Regenschauer und Gewitter. Und vor allem zu diesen Regenschauern und Gewittern über dem Samstag müssen wir ein Fragezeichen oder ein Ausrufungszeichen, ich sag mal ein Achtungszeichen setzen. Das könnte auch wieder mit Unwetterpotenzial verbunden sein. Aktuell wissen wir noch nicht genau, wo sich was befindet. Morgen Abend an dieser Stelle können wir diese Frage auf jeden Fall genauer beantworten. Aber wir sehen schon, da ist einiges wieder los in der Atmosphäre. Ganz im Gegensatz zur heutigen Nacht, die bleibt nämlich meistens sternklar, vereinzelt bildet sich ein bisschen Frühnebel. Und morgen früh kommen dann hier im Westen und Nordwesten allmählich dichter werdende Wolken an. Zunächst sind es ein paar Schleierwolken, dann werden es Schichtwolken. Ansonsten viel Sonnenschein in den meisten Regionen Deutschlands den ganzen Tag. Und zum Abend, wir schauen noch erneut hier in den Nordwesten Deutschlands, fängt es aus diesen Wolken heraus auch leicht an zu regnen. Die Temperaturen nachts liegen bei Werten zwischen 8 und 15 Grad. Morgen Nachmittag sehr angenehme Temperaturen im Norden 20 bis 24, in der Mitte 25, 26, im Süden bis zu 27 oder 28 Grad. In den nächsten beiden Tagen geht es sommerlich warm weiter. Dazu am Freitag im Nordwesten und im Norden schon wieder dickere Wolken mit den Schauern und Gewittern, die am Samstag vom Westen bis zur Mitte durchaus wieder kräftiger ausfallen können. Ansonsten bleibt es vor allem im Süden ziemlich sonnig und hochsommerlich warm mit bis zu 32 Grad.
Vielen Dank für alle Zeichen, Signale und Informationen, lieber Carsten Schwanke. Danke. Und wir ziehen uns jetzt zurück und machen Platz für die Sportschau, die auf eine schmutzige Seite der Olympischen Spiele schaut.
Es geht um Doping, wie sauber oder eben nicht sauber die olympische Bewegung ist.
Und morgen sehen wir uns wieder, wenn Sie dabei sind. Wir würden uns freuen. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Sehen wir dich auch.